Darf ich alle ganz herzlich begrüßen und freue mich mal, dass wir ein Kirchengeschichtsthema durchnehmen. Vor einigen Monaten habe ich über ein Seminar in Minden über Luther, Calvin und Zwingli gehalten, hatte mich dann auch sehr intensiv mit der Lebensgeschichte und den Lehren dieser Person auseinandergesetzt. Und Kirchengeschichte ist ja überhaupt ein außerordentlich interessantes Thema. Übrigens auch die frühe Kirchengeschichte. Meine Frau hat mir jetzt vor kurzem alle Bände der alten Kirchenväter geschenkt. Und wenn man da mal so reinguckt, das ist auch außerordentlich interessant. Mit was für Themen die sich auseinandergesetzt haben, ja, es ist einfach interessant. Ja, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt hier zum Thema Kirchengeschichte. Geschichtswissenschaft ist immer eine Sache von Perspektiven. Also man geht nie neutral an die Geschichte. Auch wenn man versucht, so objektiv wie möglich sich mit Quellen auseinanderzusetzen, ist das doch oft nicht so einfach. Und als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich ziemlich Auseinandersetzungen auch hinterher gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe auch nicht behauptet, dass es von vorn bis hinten wissenschaftlich ist. Ich habe eine bestimmte Perspektive. Und das muss man als Historiker natürlich immer wieder ganz deutlich sagen, auch als einer, der sich mit Geschichte auseinandersetzt. Und doch muss man dann, wenn man wirklich etwas überprüfen will, sich selbst mit den Fakten, mit den Tatsachen auseinandersetzen. Und deswegen habe ich so Zettel angefertigt. Und zwar ein Zettel beschäftigt sich mit den Lehren von John Nelson Darby, und zwar der chronologischen Reihenfolge nach, wie er Erkenntnisse gewonnen hat. Und man hat eigentlich nur was davon, wenn man mal intensiv sich mit diesen Punkten beschäftigt. Wir werden das heute auch tun. Und das Zweite ist, ich habe diesen bekannten Brief der 10, ein ganz wichtiges historisches Dokument aus der Brüderbewegung in Deutsch, euch ausgelegt, habe auch das Bekenntnis, was den allermeisten, die sich mit dieser Sache beschäftigen, von B.W. Newton euch niedergeschrieben. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, das ganze Bekenntnis mal zu lesen. Und dann auch die Lehren, die damals verkündigt wurden, das ist aber, wird alles dann zum zweiten Teil, von Bruder Betten, der die Lehren von dem Newton mal kurz zusammengefasst hat. Aber am Anfang wollen wir jetzt uns besonders beschäftigen mit den Anfängen der Brüderbewegung. Wenn man jetzt auf die Bilder guckt, wer kennt denn jetzt mehr als 3 Personen auf den Bildern? Aha, einer schon. 2, das ist ja schon schön. Ich glaube, das ist auch unser großes Problem heute. Wenn man mit Baptisten spricht, sage ich, wer ist Onken? Aber Spurgeon kennt ihr doch bestimmt alle. Naja. Wenn man sich mit den Methodisten unterhält, fragt man sich, wer sind denn eure Führer gewesen? Ja, Wesley, Whitfield, da gab es noch so einen Jonathan Edwards, gut, der war nicht direkt Methodist. Aber das ist oft das Problem, auch in unserer Zeit, der massiven Masseninformation, dass wir geschichtsvergessen sind. Und unsere Gegenwart ruht auf den Säulen der Vergangenheit. Das darf man nicht vergessen. Und sich mit den Denkvoraussetzungen unserer Voreltern auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt anzufangen, mal kritisch zu denken. Sowohl was die Gegenwart angeht, als auch die Vergangenheit. Ja, jetzt zum Thema Brüderbewegung, die Anfänge. 190 Jahre ist das schon her. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige und die Schriften lese von diesen alten Brüdern, dann kann ich mich nur freuen. Also ich nenne jetzt einfach mal die Namen von diesen Herren. Wir werden uns noch etwas näher damit beschäftigen. Das ist einer der ersten, Cronin, der war Arzt. Groves, der später nach Bagdad gegangen ist. Dann Dr. Cronin. Einer der allerersten, ich werde nachher einiges darüber zu erzählen. Dann Bellet, Jurist, Darby, Jurist. Dann Wigram, ich glaube, war Sprachwissenschaftler und auch Jurist. Dann Georg Müller, unten links. Dann Chapman, der Bruder der Liebe, wie man so sagt, war, glaube ich, wenn ich mich irre, auch Jurist. William Kelly, einer der großen Sprachforscher. Und von Poseck. Ich weiß nicht genau, was er war. Dann Karl Brockhaus, ein Bruder aus Deutschland. Der kann man sagen, der Hauptanfänger der Brüderbewegung in Deutschland. Und Rudolf Brockhaus, der bis am Anfang des Zweiten Weltkrieges gestorben ist. Die Brüder damals noch gewarnt hat vor dem neuen Führer Adolf Hitler. Und leider sind die Brüder damals alle drauf reingefallen. Und er hat wie ein Prophet alle Brüder, die Vollzeit im Werk des Herrn war, gewarnt vor dieser Entwicklung. Wieso eigentlich Brüderbewegung? Haben die am Anfang gesagt, wir wollen uns jetzt Brüderbewegung nennen? Nein, dieser Ausdruck, der kommt aus Matthäus 23. Und wir wollen das mal lesen gemeinsam. Da sagt der Herr Jesus, sie lieben aber, bezieht sich auf die Schriftgelehrten, den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber, lasst euch nicht Rabbi heißt Lehrer, nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn euer Meister ist nur einer, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein, wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Das waren mit die Leitverse dieser ersten Brüder. Manche haben gefragt, wie kommt das eigentlich, dass das alles fast ausnahmslos Intellektuelle waren? Es gab natürlich hinterher, die dazu kamen, waren auch viele ganz, auch arme Leute, ja. Aber am Anfang, die führenden Leute waren alles hochintellektuelle Leute. Und vielleicht finden wir eine kleine Antwort darauf. Wie gesagt, diese Bewegung ist nicht im Vakuum entstanden, sondern in einer geschichtlichen Situation. Und wovon war diese Situation geprägt? Nun, von dem sogenannten Licht der Aufklärung. Das ist diese Freiheitsstatue, Liberty Enlightening the World, ja, die Freiheit, die die Welt erleuchten soll, Frau Freiheit, Lady Liberty. Das waren sozusagen mit die großen Sprüche der Französischen Revolution 1789. Und England war auch durchtränkt von diesem Aufklärungsgedankengut. Vielleicht habt ihr mal gehört von Philosophen wie John Locke oder David Hume oder Berkeley. Und interessant ist, wenn man sich mal etwas mit diesen Leuten befasst, ich habe ein Buch von David Hume mit, aber ich will das jetzt nicht draus vorlesen. Ich wollte mal ein Zitat vorlesen, aber es ist sehr schwer. Sonst komme ich dahin, das immer noch so auseinanderzunehmen. Es ist interessant, dass in diesem Jahrhundert sowohl Kant als Berkeley, als auch Locke, als auch David Hume sich alle mit der Frage beschäftigt haben, was leistet der Verstand? Wie entsteht Erkenntnis? Wodurch ist Erkenntnis geprägt? Welche Rolle spielen unsere Sinnesorgane und unser Denkvermögen bei der Erkenntnisgewinnung? Und sowohl die anglikanische Kirche damals in England als überhaupt die Kirche hat sich sehr schnell an diese Denkgewohnheiten angepasst. Und sehr schnell entstand die Bibelkritik, die schon etwas früher durch Spinoza und Reimarus und Lessing und so weiter schon im Gang war, aber ganz stark kam diese Bibelkritik auf. Und viele, viele wahre, einfache Christen waren völlig verwirrt und sagten, was ist denn jetzt los? Und das Niveau ging immer höher auf den Kanzeln und die einfachen Menschen verstanden nichts mehr. Dazu kam noch, dass jeder Platz, den man einnahm, sowohl in den Kirchen als auch in den Freikirchen bezahlt werden musste. Also wenn ihr hierher kommt, dann müsstet ihr normalerweise erstmal was bezahlen für euren Platz, den ihr hier einnehmen dürft. So war das damals. Und das war eine ganz problematische Sache und das Geld ging dann an die Kirche bzw. an die Pastoren, Priester oder Prediger. Zweitens, es war das Zeitalter der Industrialisierung. Viele Menschen sind arbeitslos geworden und wir kennen alle die Situation damals in England, wo Georg Müller die Waisenhäuser gründete. Wie kam das eigentlich? Weil er diese armen Kinder, die keine Eltern mehr hatten oder die einfach kein Zuhause hatten, weil die Eltern arbeiten mussten, Vater und Mutter, weil die einfach keine Chance hatten zu überleben. Und damals begannen dann diese Armenhäuser und eben Georg Müller hat sich dann auch besonders über diese armen Kinder erbarmt. Und die Industrialisierung war natürlich auch mit großer Euphorie durchgeführt worden. Ja, jetzt ist die Technik so weit, dass wir alles sozusagen durchschauen können, Die großen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse wurden zunehmend öffentlich propagiert. Und man meinte schon, ja, wir gehen sozusagen in Richtung Paradies. Ja, dann gab es aber doch kleine Probleme nach der sogenannten Freiheitsrevolution 1789. Das war die Zeit bis 1815 durch Napoleon Bonaparte, der seine Kreuzzüge machte, keine Kreuzzüge, aber seine Züge machte bis schließlich weit nach Russland, wo dann schließlich seine Armeen fielen während des Winters. Und die Angst davor, dass jetzt letztlich Napoleon ganz Europa beherrschen wird, beherrschte eben auch die Menschen. Doch England hatte vor dieser Entwicklung Angst. Aber das hörte hier auf und dann wurde Europa wieder aufgeteilt. Hat vielleicht jemand mal gehört, Wiener Kongress, Metternich und so weiter. Also das waren schon schwierige Zeiten. Und natürlich war auch die Kirche beeinflusst und viele, viele waren nicht mehr einverstanden und so entstanden die sogenannten Dissenters oder Nonkonformisten, die aus den großen Kirchen weggingen, aus der anglikanischen Kirche in England. Und dann gab es besonders Probleme in England zwischen der anglikanischen Kirche und der katholischen Kirche. Wir werden vielleicht gleich noch ein bisschen was darüber hören. Es gab unterschiedliche Benennungen christliche Kreise. Einmal die anglikanische Hochkirche, die schon zurückgeht auf Heinrich den VIII. Und dann gab es die erste charismatische Bewegung. Die ist nicht erst 1907 entstanden, sondern die ist wesentlich früher entstanden, schon durch einen Mann namens James Heldon Stuart. Und zwar begann das in Schottland. Es gab ja vorher schon auch durch die Methodisten, durch Wesley und Whitfield, gab es ja schon gewaltige Erweckungen, wo Menschen auf Feldern waren und plötzlich wie vom Schlag umfielen und ihre Sünden bekannten. Tausende zum Glauben gekommen. Man hat sogar gesagt, dass weil es diese riesigen geistlichen Erweckungen gab, gab es keine Revolution, so wie 1776 in Amerika oder 1789 in Frankreich oder später 1848 in Deutschland. Ja, sondern da war wirklich was los. Aber viele waren noch nicht mehr einverstanden mit den Großkirchen und haben sich dann distanziert. Aus dieser katholisch-apostolischen Bewegung ist übrigens die neuapostolische Kirche geworden. Was war da los? Es gab bestimmte Übersetzungen oder bestimmte Bücher, die übersetzt worden sind, und zwar über das Kommen des Herrn. Das war überhaupt nicht bekannt. Und zudem gab es Leute, die den Wunsch hatten, dass die apostolischen Zeiten wieder anbrechen. Dazu gehörte das Wundergeschehen, Heilung geschehen, in Zungen geredet wird. Und all die Dinge passierten, die damals in Apostel 2 bis 4 folgend passiert sind. Und dann hat man darum gebetet und es gab besonders auch zwei Frauen, die dort sehr aktiv waren und die begannen auch in Zungen zu reden und auch verschiedene andere. Und diese Bewegung fasste Fuß auch fast in der anglikanischen Kirche. Und da hat es eine riesige Auseinandersetzung gegeben. Auch John Nelson Darby ist übrigens dahin gefahren, hat sich diese Bewegung genauestens angeguckt, aber hat sie dann vollständig abgelehnt. Dann gab es die sogenannten Quäker. Das sind diejenigen, die uns zur Zeit des oder nach dem Zweiten Weltkrieg mit den sogenannten Care-Paketen versorgt haben, mit Flugzeugen angereist sind und haben dann hier die deutsche Bevölkerung versorgt. Quäker heißt eigentlich die Zitterer. Das sind solche, die zum Teil auch die grundlegenden Lehren des Christentums akzeptieren, aber die zum Beispiel sich so im Kreis hinsetzen und einfach nur schweigen und wünschen, dass der Heilige Geist in ihnen jetzt irgendetwas in ihnen zustande bringt und sie erleuchtet. Und diese Quäker hatten sich damals auch sehr stark ausgebreitet. Dazu gab es die Heilsarmee, gegründet von William Booth. Die sagten, wir müssen auch an die Hecken und Zäune gehen, denn das haben sie gelesen. Und an diesen Hecken und Zäunen, da müssen wir uns über die Arme der Gesellschaft erbarmen. Und damit die uns richtig sehen als Helfer, haben wir eine eigene Uniform. Diese Heilsarmee gibt es übrigens bis heute auch noch. Ich habe früher als junger Mann mit denen ein bisschen Kontakt gehabt in Hannover. Dann gab es die Täuferbewegung. Die gab es natürlich schon seit der Reformation, schon seit dem 16. Jahrhundert. Das waren diejenigen, die die Kirche verlassen haben und gesagt haben, die Kindertaufe oder Haustaufe, da haben wir nichts mehr mit zu tun. Wir wollen als Große getauft werden, als Erwachsene getauft werden. Dazu gehörten die Mennoniten. Und da gehörten dann schließlich auch die Baptisten zu. In Deutschland wurden sie besonders gegründet von Onken. Dann gab es die Methodisten. Das waren diese beiden Prediger, die hauptsächlich bekannt sind, Wesley und Whitfield, die zu Tausenden gesprochen haben und wo also bei einer Evangelisation manchmal Hunderte zum Glauben gekommen sind. Also gewaltige Erweckung. Es gibt noch andere, Jonathan Edwards zum Beispiel. Also der Herr hat auch damals groß gewirkt und viele, viele kamen zum Glauben. Ja, die sogenannten Nonkonformisten, die einfach sagten, wir möchten uns nicht mit den kirchlichen Prinzipien eins machen, sondern wollen getrennt von der Kirche uns versammeln. Man hat die Dissenters, dazu gehörten dann auch die Baptisten. Und dann gab es noch die Brüderunität oder die sogenannte Herrenhuter Gemeine, nicht Gemeinde, manchmal sagt man Gemeinde, aber eigentlich heißt es Gemeine. Und diese Herrenhuter Gemeinde, die wurde gegründet von Zinzendorf. Und das waren so Leute, die bereit waren, hinauszugehen in die fernsten Ecken der Welt, sich als Sklave zu geben, also in die Missionsgebiete zu geben, wo die wussten, da sind Sklaven und ich gehe als Sklave dorthin, um Sklaven zum Herrn zu führen. Also auch gewaltige Dinge, die von denen ausging. Vielleicht mal so eine kleine Story, so eine kleine Geschichte, die Wolfgang Bühne erzählte bei meiner Verlobungsfeier. Fällt mir gerade just ein, war dann sehr erbaulich. Wenn die heirateten, ging das nicht so, dass man sich ein nettes Mädchen anschaute und sagte, oh, die mag ich gerne und die möchte ich mir gerne erobern, sondern die haben gelost, übrigens deswegen auch die Losungen, ja, von Herrnhut. Die haben gelost und das sieht dann so aus, dass zum Beispiel ein Bruder in Herrnhut eine Frau aus Amerika bekommen sollte. Und diese Frau aus Amerika, die sollte dann irgendwo treffen an einem Hafen, sollte abholen. Und er ist dorthin gefahren, hat natürlich gesagt, Herr, schenke mir eine Frau, die ich auch ein bisschen gerne mag und so. Da kann man ja auch ein bisschen verstehen. Dann schaute er genau hin und dann kam eine Frau vom Schiff, wo er merkte, die sucht jemand. Und das war eine ganz korpulente Frau. Und dann hat er gedacht, das wird sie doch nicht sein. Das wird sie doch nicht sein. Also sie war völlig gegen seinen Strich, gegen seine Vorstellung. Aber sie war's. Dann hat er sie empfangen und weil sie einfach glaubten, dass Gott die Lose bestimmt hat, haben die sich damit abgegeben und haben gesagt, alles okay. Und das ist eine ganz glückliche Ehe geworden und die sind zu einem großen Segen geworden für eine Mission im Ausland. Wo sie hinging, weiß ich nicht mehr. Ja, es gab die sogenannten Presbyterianer, die Kongregationalisten und die Episkopalisten. Bedeutet, die Presbyterianer waren solche, die im Wesentlichen durch Älteste und durch Bischöfe teilweise geprägt waren in einer Kirche, die also eine sehr starke Aufsicht hatten. Die Kongregationalisten, das waren solche, die als eine örtliche Versammlung zusammenkamen und die auch sagten, nur wir sind für den Ort als eine Gemeinde verantwortlich. Also überörtlich gibt es keine Beziehung, außer dass man sich so, ja, wie viele es heute auch, dass man sich trifft, dass man gemeinsame Werke hat, aber es gibt keine Abhängigkeiten. Und die Episkopalkonstitution, das waren solche, die im Wesentlichen durch Bischöfe gekennzeichnet waren. Also etwa, wie wir heute auch in der evangelischen Kirche das wissen. Wir wissen ja alle, dass das Wort Bischof im Neuen Testament und das Wort Presbyteros, also Presbyter, das sind die gleichen Personen. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht, dass die klugen Theologen das damals nicht erkannt haben. Ja. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Die Bischöfe waren immer auch die Ältesten. Es gab nicht die Bischöfe, die über den Ältesten standen. Naja, aber das ist eben so in uns Menschen drin, so ein bisschen Machtanspruch. Der muss sein. Und das ist genau der Punkt. Warum entstand die Brüderbewegung? Das wollte man nicht mehr. Die Theologen unter den Brüdern haben gesagt, wir sind nichts Besonderes mehr, sondern wir wollen einfach Brüder und Schwestern sein, mehr nicht. Und so war es damals im Jahre 1800, ja, vielleicht 1825, 26, 27. Da war folgende Situation, da gab es einige Brüder, die in Dublin, in Irland, unzufrieden waren mit der kirchlichen Situation, auch mit der freikirchlichen Situation. Und eines Tages kam Besuch, jemand wollte dort studieren, das war dieser Edward Cronin. Und Edward Cronin ging an einem Sonntag in die Freikirche A, nahm dort am Abendmahl teil. Und am nächsten Sonntag hatte er schon mehrere andere Gläubige kennengelernt. Und dann wollte er dahin gehen und auch dort am Abendmahl teilnehmen. Und am dritten Sonntag ging er noch woanders hin. Wir müssen natürlich sehen, dass diese Freikirchen alle sehr gut standen. Es gab fast überhaupt keine Unterschiede. Und dann wurde in der einen Freikirche, in der er zuerst war, wurde verkündigt, dass wenn Cronin weiterhin zu anderen geht, dann würde er ausgeschlossen, dürfte nicht mehr zu ihnen kommen. Und dann hat sich ein anderer dort aus der Kirche erhoben, das war ein Bruder Wilson, und hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, Cronin ist ein gläubiger Mann und der hat doch nichts Böses und nichts. Ja, das Problem war, das ging aber nicht. Also, die Freikirchen damals waren im Gegensatz zu heute ganz geschlossene Systeme. Und in dieser Zeitgeschichte begann die Brüderbewegung als ein offenes christliches System. Nicht im falschen Sinne offen, aber eben als offenes System. Und eines Tages trafen sich Cronin und noch ein anderer. Und der eine wollte dahin gehen, der andere dahin gehen. Und dann fragte der eine, wo gehst du jetzt hin? Er sagte, ich gehe dahin. Und wo gehst du hin? Ich gehe dahin. Dann sagte er, ich habe Leute kennengelernt, die versammeln sich auf einer ganz anderen Grundlage. Die versammeln sich nicht auf der Grundlage von Methodisten, Baptisten, Nonkonformisten, Dissenters und so weiter. Die versammeln sich auf einer Grundlage, wo sie sagen, der Herr soll allein der Mittelpunkt sein. Wollen wir da mal hingehen? Und da sind sie hingegangen. Und dann haben sie einige wenige Leute kennengelernt, die sich so versammelten und auch das Brot brachen. Und in einer anderen Gegend gab es andere, die zusammenkamen. Und es gab dann auf einmal auch Begegnungen. Und besonders eine Geschichte ist sehr interessant. Der Bellet, der hatte dann eine Begegnung mit Groves. Und Groves sagte ihm dann, hör mal, weißt du, wenn wir die Bibel lesen, dann ist Folgendes sehr grundlegend. Wir können uns einfach versammeln, ohne irgendein Prediger, ein Pastor, ein Bischof, eine Genehmigung von Menschen. Einfach so versammeln und so das Brot brechen. Und Bellet schreibt Folgendes dazu. Das war die Geburt meines Geistes. Das wäre so extrem für sein Denken gewesen, dass er sagt, das ist genau das, was ich ganz tief in meinem Herzen immer schon gewünscht habe, aber was ich aufgrund der traditionalistischen Bewegung eben nicht gemacht habe. Und dann kam zu dieser Gruppe eben auch ein Mann namens John Nelson Darby und diese Gruppen vereinigten sich und trafen sich dann in einer neuen Straße in der Ongier Street, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und haben dort eine Versammlung dann gemeinsam angefangen. Und es bedeutete nichts, dass Darby zum Beispiel damals schon als Deacon oder hinterher als Priester tätig war, sondern die gingen zum Teil noch in die anglikanische Kirche und zum Teil noch in alle möglichen anderen Kirchen. Darby zum Beispiel, ja, wir werden das gleich noch sehen, arbeitete noch im Auftrag der Kirche. Zwei fundamentale Fragen bewegte sie. Erstens, warum gibt es wiedergeborene, bibeltreue Christen, die sich getrennt voneinander versammeln? Eine der fundamentalen Fragen. Zweite Frage, wie sollen sich Christen ohne ordinierte Geistliche, also Pastoren, Priester, ohne Mitgliederlisten und festgelegte Gottesdienstordnung versammeln? Man muss sich vorstellen, das hat es in der ganzen Geschichte 1800 Jahre nicht gegeben. Eine nicht vorgeschriebene Gottesdienstordnung, keine Vorlesebücher, keine Gebetsbücher, die damals üblich waren. Man hat nicht frei gebetet in den meisten Kirchen und auch in manchen Freikirchen hat man Gebetsbücher gehabt. Und So fingen dann schließlich die Fragen an und man traf sich bei Teeabenden. Es gab dann die sogenannten Teelesezusammenkünfte, wo man zunächst gemütlich zusammensaß und über alles Mögliche sprach und anschließend hat man die Bibel aufgeschlagen, hat gebetet zusammen und dann die Bibel aufgeschlagen und geforscht. Und das Interessante ist, das, was man erkannte, das wollte man praktizieren, egal mit welchen Konsequenzen. Kleiner Hinweis noch, es gab dann noch eine Bewegung, die aus der anglikanischen Kirche hervorgegangen ist, die sogenannte Oxford-Bewegung. Die anglikanische Kirche war also eine Kirche, die die katholischen Rituale übernommen hat, die kirchlichen Rituale und Zeremonien der Kirche, aber im Wesentlichen ein reformatorisches, also auf Calvin und Luther zurückgehende Theologie, also eine Lehre. Ja. Das war im Wesentlichen die anglikanische Kirche. Und hier gab es einen Kreis von extremen Calvinisten, zu denen ein Mann gehörte wie Francis Newman, Benjamin W. Newton, James Harris. Und dann später kamen dazu und haben sich dort in Diskussionen auseinandergesetzt, John Nelson Darby, George Wigram und Dr. Hill. Und diese führenden Leute, die dort den Vorsitz hatten, wie dieser Pfarrer Baltiel von der sogenannten St. Ebbers Kirche, die wollten letztlich eine Art Reformation in der Kirche bewirken. Und es ist interessant, als dann die großen Vorträge gehalten wurden, dann ging es ja um die Auserwählungsfrage besonders und John Nelson Darby hat dann einen langen Brief geschrieben und einen Satz habe ich einfach nur mal hier zitiert, wo er sagt, das Gnadenangebot ist allgemein, die Versöhnung nicht. Ich will jetzt nicht noch groß auf die ganzen Punkte eingehen, aber für viele war das eine gewaltige Sache, was Darby dort gesagt hat, diesen ganzen Theologen gegenüber. Und so entstand dann auch eine Verbindung zu diesem Newman. Francis Newman ist der Bruder von dem großen Kardinal Newman. Übrigens später ist der Francis Newman, nachdem er zuerst mit Groves nach Bagdad gegangen ist, ist er einer der großen Gottesleugner und Bibelkritiker geworden. Und John Nelson Darby hat in seinem, ich glaube, 6. Band der Collected Writings, hat einen ganzen Band dieser Auseinandersetzung gewidmet. Ja, dann wurde diese Bewegung ausgebreitet. Das Interessante ist, dass Gott zur gleichen Zeit an vielen Orten wirkte. Ich habe nur ein paar Namen aufgeschrieben, ein paar Orte aufgeschrieben. Zum Beispiel Plymouth. Der Wigram, der ging nach Plymouth, hat sich dort auch angefangen, mit Gläubigen, mit Brüdern zu versammeln, nach diesen Grundsätzen, die er in Dublin kennengelernt hat. Es kam ein bekannter Schriftforscher, der Textkritiker Tregell, auch noch hinzu, ein Harris und so weiter. Und in Plymouth wuchs diese Versammlung innerhalb von wenigen Jahren auf einige hundert. Und das Interessante war, dass die Kneipen in Plymouth schlossen, weil so viele zum Glauben kamen und kein Interesse mehr hatten am Saufen und sonst was und Tanzen und sonst wie. Waren so motiviert, der Herr wirkte so gewaltig, dass eben deswegen auch die sogenannte Brüderbewegung die Plymouth-Bewegung genannt wird, weil von dort aus eigentlich ganz, ganz viele Impulse ausgingen. Dann gab es in Limerick, einer größeren Stadt, eine solche Bewegung. In Bristol, waren besonders dieser Bruder Craig und auch Georg Müller, die dann mit den Waisenhäusern anfingen. Und natürlich hatten sie losen Kontakt zu anderen, wurden dann auch finanziell unterstützt. Dann in Barnstaple, da war der Bruder Chapman. Achso, Bilder haben wir nicht mehr. Also Bruder Chapman, da muss ich nur ein bisschen was zu erzählen. Es war der Bruder, von dem Darby einmal sagte, Bruder Chapman ist derjenige, der das liebt, was ich lehre. Man hat immer gesagt, also Chapman ist der Bruder der Liebe, Darby ist der Bruder der Hoffnung und Müller ist der Bruder des Glaubens. Kann man sich so ein bisschen merken. Chapman hatte eine sehr schöne Gewohnheit. Was für eine Gewohnheit, kann man sich auch mal gut merken. Er sagte, wenn ich abends ins Bett gehe, nachdem ich mich mit dem Herrn beschäftigt habe, dann mache ich Folgendes. Ich dusche mich warm oder wasche mich warm. Warum? Die Poren sollen aufgehen. Ich bin nicht in der bösen Welt, sondern ich bin einfach jetzt zu Hause mit meinem Herrn allein. Wenn er morgens aufstand und seine stille Zeit machte, hat er ein ganz eiskaltes Bad genommen. Warum? Damit die Poren sich schließen und er abgesondert von der Welt als ein Jünger Jesu gehen kann. Kann man sich gut merken. Warmes Wasser am Abend, eiskaltes Wasser am Morgen. Wahrscheinlich war es nicht eine Dusche, vielleicht war es eine Wanne oder so. Er war ein Mann, also es gibt ja eine Biografie über ihn, die empfehle ich jedem mal zu lesen, der auch in der späteren Zeit bei den traurigen Trennungen eine wichtige Rolle spielte und unfurchtbar gelitten hat unter dem Zustand der Bewegung. Dann, ja, Hereford, London. In London entstanden in kürzester Zeit 12 Versammlungen. Und da sie natürlich sagten, es gibt ja nur eine Versammlung, eine Gemeinde in einer Stadt, haben die dann sich gefragt, ja, wie machen wir das jetzt mit der Leitung? Und dann haben sie zentrale Zusammenkünfte gehabt in London, wo dann leitende Brüder zusammenkamen, um gemeinsam über die 12 Versammlungen zu sprechen. Ja? Das hat 1881 dann auch zu erheblichen Problemen geführt. Vielleicht darf man noch eines sagen. In dieser Zeit gab es natürlich nicht eine einheitliche Meinung über alle Fragen. Zum Beispiel hat der bekannte Schriftforscher Tregell, Müller, ich glaube Craig auch, Chapman, die haben Älteste benannt. Also wie das heute manche Gemeinden auch machen. Und zum Beispiel Darby, McIntosh, Wigram, Kelly, die waren dagegen. Aber sie haben sich in Frieden verhalten. Das war das Schöne, ja, sie haben problemlos ausgekommen. Die einen haben noch an der prophetischen Lehre, dass wir durch die Drangsalzeit gehen müssen, festgehalten. Manche waren sogar noch ein bisschen mit dem Amillianismus beschäftigt. Das bedeutet, dass es tausendjährig jetzt schon ist. Und manche haben schon gleich erkannt, dass der Herr Jesus vor der Drangsalzeit und vor dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Die Bewegung breitete sich dann auch aus, nach British Guayana, in die Schweiz, Frankreich, Deutschland und in viele andere Länder. Es war nicht so, dass von England das alles ausging, sondern in Deutschland hat man schließlich solche kennengelernt, die Kontakte, der Bruder von Darby ist zum Beispiel nach Deutschland gefahren, hat Kontakte zu von Posek gehabt und dadurch sind dann auch die in Deutschland die Versammlung entstanden, Karl Brockhaus und so weiter. In Frankreich gab es viele, die aus Freikirchen kamen und die sehr interessiert waren an der Prophetie. Und das sprach sich schnell rum auch in Europa, dass Darby zum Beispiel besonders befähigt war als Lehrer der Prophetie und dann hat man ihn eingeladen, dann gab es auch manche Zerwürfnisse. Lief also nicht alles so reibungslos ab, sondern es gab natürlich schon auch ziemliche Auseinandersetzungen. Ja, dann gab es in England den großen Wunsch, wie wird sich eigentlich die Zukunft entwickeln? Und es gab zwei große Konferenzen, das waren die sogenannten Albury-Konferenzen und die Powerscott-Konferenzen. Auf der Albury-Konferenzen war der Henry Drummond und John Bate Cardale Vorsitzende. Und sie haben sich mit folgenden Fragen beschäftigt. Erstens, die gegenwärtige Heilzeit wird mit schweren Gerichten enden. Das ist für uns vielleicht jetzt so, dass wir sagen, naja, das wissen wir. Aber damals war das überhaupt nicht üblich. Vielleicht darf ich noch kurz was dazu sagen. Es gab zwei große Richtungen in der Kirche. Das war die eine Richtung des sogenannten Amillennialismus, die schon ganz, ganz weit zurückging und auch die Reformatoren vertraten. Das bedeutet, dass es nicht eine geschichtliche Entwicklung in der Offenbarung gibt, sondern die Offenbarung ist schon erfüllt, bis auf die letzten Kapitel. Und wir leben jetzt schon im Tausendjährigen Reich. Da wird jemand sagen, Jesaja 11, Jesaja 65, 66, Micha 4, Jesaja 2. Was machen Sie mit den Stellen? Die wurden alle allegorisch, das heißt sinnbildlich oder typologisch, bildlich ausgelegt. Man erwartete das jüngste Gericht, sonst nichts. Und deswegen war das interessant, dass in dieser Zeit, auch durch Bücher, die von einem Spanier übersetzt worden sind, und auch durch dieses Zungenreden, da gab es eben auch welche, die gesagt haben, Jesus kommt bald zurück. In einer Zungensprache. Man muss natürlich aufpassen. Darby hat das nicht von dieser Mary bekommen, das wird oft in Geschichtsbüchern geschrieben, sondern Darby hat das bekommen durch das Forschen in der Schrift. Aber interessant, dass solche Entwicklungen damals da waren. Und das waren diese Leute, die damals in Schottland bei der Erweckung dabei waren. Also die wird mit schweren Gerichten enden, das hat man natürlich aus der Bibel auch erkennen können. Die Juden werden wieder in ihr Land zurückkehren und als Volk wiederhergestellt werden. Da war vom Zionismus noch im eigentlichen Sinne keine Rede. Das haben die auch schon erkannt aufgrund des Bibelstudiums. Die Juden waren ja alle zerstreut. Aber sie werden wieder in ihr Land zurückkommen. Drittens, die Gerichte werden bei dem Teil der Kirche beginnen, der am meisten begünstigt gewesen ist. Also hier in Europa. Nach den Gerichten wird ein herrliches Friedensreich kommen, nämlich das Tausendjährige Reich. Die Wiederkunft Christi geht diesem Reich voraus. Die Zeit von 1200 Jahren, das ist jetzt interessant, oder 1260 Jahren, 42 Wochen, diese Zeit, von der in der Offenbarung geschrieben steht, die begann damals mit dem Kaiser Justinian und die ist abgelaufen zur Zeit der Französischen Revolution 1789. Das war ihre Auffassung damals. Für die Geistlichkeit sollten sie man beten und die Sünden unserer Brüder bekennen, aber auch offen gegen die kirchlichen Missbräuche zeugen. Für die Wiedererweckung der Gaben beten, dass alle Gaben von Pfingsten wiederkommen. Und man sollte das, was damals in Schottland geschehen ist, dieses Zungenreden, die Heilung, sollte man genauestens prüfen. Und man sollte die Geistlichkeit in den eigenen Reihen unterstützen, auch bei solchen, die von der Kirche ausgeschlossen würden. Das waren die Albury-Konferenzen. Unter anderem gab es einen Mann, das war Herr Irving. Und Herr Irving wurde dann später als ein großer Mann angesehen, als Apostel. Und man betete auch das Apostelwiederkommen. Es gab dann hinter 12 Apostel, die auch durch Handauflegung weitere Gaben vermittelten, auch den Heiligen Geist vermittelten. Und aus dieser Bewegung ist die Neuapostolische Kirche dann schließlich entstanden. Denn das alles, diese ganzen Gaben, hörten auf einmal auf, passierte nichts mehr. Und nachdem dann auch manche Brüder dorthin gefahren sind und das untersucht haben, dort in Schottland und auch hier bei der Albury-Konferenz, hat man sich auch davon distanziert. Aber eine Frau, die war dabei, das war Lady Powerscourt. Und Lady Powerscourt war so begeistert von der Prophetie, dass sie auf ihrem Gut in Verbindung mit ihrem Bischof, nämlich Robert Daly, eine Konferenz einberief. Und das waren die sogenannten drei Powerscourt-Konferenzen. Und zu diesen Konferenzen fuhren dann schließlich John Nelson Darby, der Wigram Bellett und viele andere Brüder und hatten auch in kürzester Zeit sozusagen den Vorsitz da. Und da galt nur das, was aus der Bibel ganz genau argumentiert werden konnte. Bei der ersten Konferenz beschäftigte man sich mit den Geistesgaben. Werden die noch kommen? Soll man auf sie warten? Soll man darum beten oder nicht? Man stellte den Verfall der Kirche fest. Man beschäftigte sich mit den prophetischen Endzeittexten. Bei der zweiten Konferenz beschäftigt man sich intensiv mit der ganzen Prophetie, mit der Bedeutung der Feste des Herrn, mit dem Segen Jakobs. Was bedeuten die Gleichnisse? Warum war das ein wichtiges Thema? Und wir kennen alle dieses eine Gleichnis, wo es darum geht, dass eine Frau Sauerteig verbarg in den Teich, den sie dort hatte, in die Masse. Und allgemein war die kirchliche Auslegung, dass der Sauerteig das Evangelium ist. Und aufgrund dieser Tatsache sagt man, da der Sauerteig dann den ganzen Teich durchsäuert, wird also das Evangelium einmal die ganze Welt durchsäuern. Und das ist natürlich eine fragwürdige Auslegung, ja. Aber das war die normale Auslegung, wie es heute von ganz vielen gelehrt wird. Obwohl Sauerteig in der Bibel immer ein Bild vom Bösen ist. Aber man muss immer daran denken, dass das für die damals alles etwas vollkommen Neues war. Bei der dritten Konferenz hat man sich mit den Jahrwochen, den 70 Jahrwochen oder 7 Jahrwochen in Daniel 9 befasst. Und man erkannte immer mehr, dass die Entrückung vor der Drangsalzeit stattfindet. Und man lernte aus dem Studium der Bibel, dass Gott ein bestimmtes heilsgeschichtliches Schema in der Bibel verborgen hielt. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Einer der systematischsten Theologen oder Bibellehrer damals war eben John Nelson Darby. Und anhand von John Nelson Darby kann man so die ersten grundlegenden Erkenntnisse sehr gut nachvollziehen. Er wurde in Westminster in London geboren, als Sohn eines Gutsbesitzers und Kaufmanns. Er besuchte das sogenannte Trinity College in Dublin. Dort studierte er zuerst die Sprachen, also Griechisch, Latein, Hebräisch. Dann anschließend machte er eben auch ein Jurastudium, das wollte sein Vater ganz besonders. Und dann bekam er diese Goldmedaille, einen der höchsten Grade in den Sprachen. Aber 1821 bekehrte er sich. Aber so radikal, dass er sagte, A, ich gebe mein ganzes Studium auf, B, ich will meinen ganzen Besitz abgeben, C, ich will meine ganzen Bücher weggeben und nichts mehr sein, auch nur noch für die Armen tätig sein. Dann studierte er Theologie, wurde dann 1825 zum Deacon, also der niedrigste Grad in der Kirche, geweiht. 1826 wurde er von dem Erzbischof Maggie zum Priester ordiniert, also bestimmt. Dann wurde er eingesetzt als Hilfsprediger in den Wicklow-Bergen in Callery. Und diese Menschen dort waren im Wesentlichen der anglikanischen Kirche, in der katholischen waren sehr viele Katholiken. Und diese Katholiken sollten alle übergehen in die anglikanische Kirche. Und Darby war ein Vertreter der anglikanischen Kirche. Er hat das Evangelium klar und deutlich gepredigt und ganz viele Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Und da er alles weggegeben hat, sein Geld hat er gegeben für christliche Schulen und die Armen. Er lebte wie ein Bettler und die Menschen dort haben geschrieben, dass sie ihn für einen auferstandenen Propheten hielten. So bescheiden lebte er. Das Einzige, was er wünschte, ist, Christus zu dienen und den Armen zu dienen. Ja, das war also eine Zeit, wo viele, viele Menschen auch in diesen Wicklow-Bergen zum Glauben kamen. Aber jetzt kam folgende Situation. Der Erzbischof Maggie, der sagte, da die Auseinandersetzungen zwischen den katholischen und den anglikanischen Leuten dort immer stärker wurde, wollte man gerne einen Schutz von Seiten des Staates haben. Und der Staat stand auf der Seite der anglikanischen Kirche. Weil die Katholiken immer etwas aggressiver wurden, suchte man jetzt Schutz bei dem englischen Staat gegen den Katholizismus. Und das ist interessant, was Darby darauf macht. Er schrieb seinen ersten offenen Brief an den Bischof und erklärte ihm, dass es ein vollkommen falsches Prinzip wäre. Ein wahrer Christ und eine Kirche Gottes, eine Gemeinde Gottes, sucht nicht Schutz beim Staat, sondern vertraut auf Gott allein. Das war der Anfang der großen Auseinandersetzung mit der anglikanischen Kirche. Also dieser Treueeid, der dann dem Staat gegenüber geleistet werden soll, den lehnte er ab. Und manchmal ist das ja interessant, wie Gott so Umstände führt, da er damals auf dem Pferd die ganzen Besuche machte in seiner Kirche und die Armen auf dem Pferd besuchte, passierte Folgendes, er hatte einen schweren Reitunfall. Und aufgrund dieses Reitunfalls wurde er nach Dublin zur Heilung gebracht, und zwar in das Haus seines Schwagers Penfathers. Und seine ältere Schwester hatte diesen bekannten irländischen Juristen geheiratet. Zudem kam er eben jetzt, um dort Erholung zu bekommen. Und diese Zeit benutzte er einige Monate, um die Bibel intensiv zu studieren. Und dann kommt der Winter 1827. Und wir denken jetzt ja, wenn durch ihn das so viele Menschen doch schon zum Glauben gekommen sind und er alles aufgegeben hat, ja, sogar seine weltliche Literatur, denn er hat sich auch sehr viel mit Philosophie beschäftigt, was viele überhaupt nicht wissen, ja, wenn man seine Collected Writings ein bisschen liest, der hat sich mit Kant auseinandergesetzt, mit Hume auseinandergesetzt, mit Stuart Mill auseinandergesetzt, mit all den großen Philosophen, also war ein scharfer Denker. Und dann kam er zu den Penfathers nach Dublin und was er aber nicht hatte, und das hat er natürlich keinem erzählt, das ist Frieden mit Gott. Alle seine Bemühungen waren nur geprägt davon, dass er doch vor Gott bloß wohlgefällig angenommen wird. Und da denke ich manchmal, wie hast du eigentlich Frieden mit Gott bekommen? Oder ich? Er hat so gottselig gelebt, um endlich doch einen gnädigen Gott zu finden. Genauso wie Martin Luther, genauso wie John Calvin oder wie viele andere. Und dieser Unfall mit dem Pferd, der führte eben dazu, dass er erkannte, ich bin ein Nichts, ein elender Mensch. Und er verstand plötzlich Römer 7, der damit endet, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und er schreibt dann in einem Brief, dass für ihn Johannes 14, Vers 20 auf einmal Realität wurde. Und den Vers wollen wir doch mal gemeinsam lesen. Herr Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das war für ihn der Befreiungsschlag, kann man fast sagen. Was bedeutet denn dieser Vers? Er sagte, wenn das so ist, dann bedeutet es, der Jesus ist in seinem Vater völlig eins. Und die Gläubigen sind mit dem Herrn Jesus, in dem Herrn Jesus, sind damit also völlig eins mit ihm. Und Jesus ist in ihnen. Oh, sagt er, jetzt verstehe ich auch, was ich im Römerbrief im Kapitel 8, im Kolosserbrief gelesen habe in Kapitel 1, dass Christus in uns ist und ich in Christo. Und wenn ich in Christo bin, dann kann Satan nicht mehr daran. Dann ist es eine vollkommene Stellung, die ich habe vor Gott in Christo. Also ist keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Römer 8, Vers 1 oder 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christo ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden oder neu ist es geworden. Und gleichzeitig ist durch den Geist Christus auch in uns. Und was quäle ich mich ab? Ich brauche mich nicht zu quälen. Ich muss mich einfach dem Herrn Jesus überlassen und der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und das kann man nicht machen, indem man jetzt mal einfach das nachdenkt, sondern es war offensichtlich eine ganz starke Wirkung durch den Geist Gottes. Und das hat sein Leben revolutioniert. Und in Verbindung damit erkannte er sehr schnell, dass wenn es so ist, dass die wahren Gläubigen mit Christus im Himmel jetzt schon verborgen sind, dass es eine vollkommene Einheit geben muss. Er sagt, es war die Einheit der Versammlung Gottes, derer, die durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden sind, die mich zwang, die anglikanische Kirche zu verlassen und mich davon abhielt, mich irgendeiner anderen anzuschließen. Er erkannte, die anglikanische Kirche, was war eine Riesenkirche, aber die hat es überhaupt nicht verstanden, was Johannes 14, Vers 20 in der Tiefe aussagt. Die Freikirchen haben es auch nicht verstanden, sonst würden sie nicht alle voneinander getrennt sein. Er sagt einmal, das war nie attraktiv für mich. Eins war für Darby attraktiv, schreibt er in einem Brief, und das war die katholische Kirche. Warum? Die katholische Kirche ist die einzige Kirche, die noch Einheit darstellt. Die Freikirchen drücken nur aus die Zersplitterung des ganzen Christentums. Deswegen schreibt er, war das für mich nie attraktiv. Das waren schon, also wenn man sich mal richtig damit beschäftigt, das waren schon unwahrscheinliche Gedanken. Jetzt komme ich zu den lehrmäßigen Erkenntnissen, wo man sagen kann, das war so die Reihenfolge, wie man, das ist nicht ganz genau, wie auf dem Zettel steht, das ist aus meinem Buch übernommen, ich habe das ein bisschen gekürzt hier. Also, was war für ihn das Entscheidende? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das mal versteht. Das erste war, dass ihn Jeremia Kapitel 15 sehr angesprochen hat, Vers 19 bis 21, weil er immer sagt, ja, ich kann ja nicht alleine bleiben. Oder auch die anderen, ja. Da steht, darum so spricht der Herr, wenn du umkehrst, so will ich dich zurückbringen, dass du vor mir stehst. Und wenn du das Kostbare vom Verachteten absonderst, so sollst du wie mein Mund sein. Jene sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Ich werde dich diesem Volk zu einer festen, ehernen Mauer machen, und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten und dich zu befreien, spricht der Herr. Und ich werde dich befreien aus der Hand der Bösen und dich erlösen aus der Hand, aus der Faust der Gewaltigen. Man muss das gut verstehen. Er sagt, wenn du das Kostbare vom Verachteten absonderst. Absonderung wurde in dem Augenblick für ihn ein ganz wichtiges Thema. Ich kann keine Einheit verwirklichen, schrieb er später in einem der nächsten großen Texte in Collected Writings 1. Ich kann das nicht, wenn ich mit dem Bösen verbunden bleibe. Und wenn ich mich vom Bösen trenne, dann überlasse ich es Gott, wie er das weiterführt. Das war sein Glaube. Das Zweite, was er erkannt hat, ist eben das, was wir eben gesehen haben, die neue Stellung in Christus. Wenn du mal Luthers Werke lesen würdest oder Calvins, diese Auffassung, meine Stellung vor Gott in Christus ist vollkommen, findest du nicht. Da findest du die Rechtfertigung und so weiter, sind alles wichtige, auch ganz wichtige Gedanken. Ja, aber dieses Verständnis, dass ich in Christo bin, denken wir mal an diese Stelle in Kolosser 3, Vers 3, wo es heißt, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Das muss man erstmal begreifen, ja. Mein Leben, das neue Leben, ist verborgen im Himmel, in Christus, in Gott. Unantastbar, vollkommen perfekt. Aber wenn das mein Leben ist, wenn ich dazu gehöre, zu dieser himmlischen Gegend, zu diesem himmlischen Herrn, was sind die Folge dann für die Erde? Nun, auf der Erde sind wir ja alle als Menschen. Nun, der Herr Jesus, der ist der Kopf, das Haupt im Himmel. Und der hat einen Leib, einen Körper. Und dazu gehören alle wahren Gläubigen. Nun, wenn alle Gläubigen Glieder dieses einen Leibes sind und Christus das Haupt ist, ist also Haupt in der Kirche? Natürlich kein Papst, kein Bischof, kein Priester, noch nicht mal ein einziger Bruder oder eine Schwester. Sondern ganz allein Christus. Und das sagt schon das Bild. Alles, was im Leib passiert, wird vom Haupt gesteuert, vom Kopf gesteuert. Und was machten die Kirchen und Freikirchen? Die werden gesteuert von Menschen. Da sagt man, wer das tun soll, betet, Bruder sowieso betet jetzt für uns, oder der und der würde jetzt predigen, oder der und der wird das machen. Und die Folge ist natürlich, sagt er, das ist alles vollkommen daneben. Dann stellt er fest, dass ja das ein Geheimnis war, im Alten Testament überhaupt nicht verborgen war. Und was haben die Kirchen gesagt? Dass die Kirche bei Adam anfing und bis zum jüngsten Tag geht. Nein, das war doch ein Geheimnis. Und zwar in Gott verborgen. Und er hat es Paulus besonders offenbart. Das durfte er dann verstehen. Viele Glieder, ein Leib. Nicht viele Gemeinden, ein Leib, sondern viele Glieder, ein Leib. Und jeder wahre Gläubige gehört dazu. Was ist die konsequente Schlussfolgerung daraus? Nun, erstens, wenn Christus das Haupt ist, der Mittelpunkt, der Lenker, derjenige, der die Impulse gibt, dann ist doch nur vernünftig, das zu praktizieren, was man in Matthäus 18, Vers 20 liest. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ist das nicht interessant, dass er das sagt, wo irgend zwei oder drei versammelt sind? Das kann ja nicht zu seiner Lebenszeit gewesen sein. Er kann ja nicht gleichzeitig bei zwei und drei sein. Das spricht ja schon letztlich davon, dass einmal ein Zustand in der Kirche sein wird, wo es vielleicht nur noch ganz, ganz wenige gibt. Und dann sagt Darby und auch andere haben dann gesagt, also sollten wir einfach uns zu ihm hin versammeln. Und es ist so schön, wenn man dann mal liest, wie die ersten, das waren ja nur ganz wenige damals in Dublin am Anfang, da gibt es einen schönen Bericht, da hieß es, am Abend vorher hat man die Stühle aufgestellt. Und dann schreibt hier ein Historiker, wir fühlten, wie der Herr mit Wohlgefallen und Freude auf uns sah, den Raum zuzurichten, wo er der Mittelpunkt ist. Das ist sowas Herrliches, ja. Also die haben da nicht irgendwie nur so gesagt, jetzt gehen wir in eine Versammlung, setz uns mal dahin, mal sehen, was Bruder X zu sagen hat. Sondern die haben gesagt, es ist gar nicht interessant, was Darby, Wigram, Kelly, Cronin oder Herr Hutchinson oder wer was sagt. Es ist interessant, was der Herr sagt. Sie waren vollkommen überzeugt aufgrund von Epheser 2, das ist die Behausung Gottes im Geiste, die Versammlung Gottes. Und wenn das ein Haus des Geistes ist, dann ist der Geist die Autorität dort und kein anderer. Und das hat er dann verstanden, ja. Ja, und natürlich auch begriffen, wie kann da, wo der Heilige Geist und der Geist der Wahrheit tätig ist und die Gemeinde genannt wird, die Versammlung des lebendigen Gottes, wie kann das sein, dass man da tut und lässt, was man will, was der Mensch will? Also ist Absonderung vom Bösen die Bedingung für die praktische Einheit auf dieser Erde. Und da gab es viele Bibelstellen, die er dazu nennt. Wie ist es denn mit den Diensten jetzt? Es ist mir wichtig, dass ich Priester bin der anglikanischen Kirche. Ich gehöre ja nicht mehr zur anglikanischen Kirche. Was bist du denn dann? Ich bin ein Bruder mit einer Gabe. Und diese Gabe habe ich unter der Leitung desjenigen auszuüben, der sie mir gegeben hat. Und nicht desjenigen, der als Mensch meint, sich dazwischen stellen zu müssen. Also die Gaben werden vom Herrn geleitet und nicht von Menschen bestimmt. Und was ist das tiefste Band, was die Gläubigen verbindet? Nun, das sagt uns der Kolosserbrief ja sehr deutlich und viele andere Stellen. Die Liebe, das ist das Band der Vollkommenheit. Diese göttliche Liebe, die nötig ist, damit die Glieder wirklich einander im Geist dienen. Und wie soll sich das der Leib sichtbar darstellen? Nun einmal dadurch, dass wir als Glieder echte Liebe untereinander haben und einander mit den Gnadengaben dienen. Aber es gibt auch einen Platz, einen Ort, wo man zusammenkommt und wo man das sichtbar, zeichenhaft ausdrückt. Und das ist beim Abendmahl. Denn dort ist das eine Brot. Ein Bild von dem einen Leib. Und indem ich davon nehme, sage ich, ich bin ein Glied dieses Leibes. Und da das Brot immer ein Bild von dem ganzen Leib ist, von der Summe aller Gläubigen, bin ich einfach nichts anderes als ein Glied dieses Leibes und nicht ein Glied einer Bewegung, einer Kirche, einer Freikirche. Und dann sagt er, dazu gehören alle Gläubigen, die natürlich nicht böse lehren oder im moralisch Bösen leben dürfen. Aber wenn sie kommen, egal wo sie hingehen, sind sie herzlich willkommen. Aber dann schaut er natürlich in die Welt und sagt, die offizielle Kirche ist vermischt mit Ungläubigen und mit viel Bibelkritik und so weiter. Ja, was ist die große Sehnsucht des Hauptes? Das ist, dass er wiederkommen möchte, um sein Reich aufzurichten, aber vorher, um die Gläubigen alle zu sich zu nehmen, damit er mit ihnen zusammen wiederkommen kann. Wie das in Kolosser 3, Vers 4 steht, dass er einmal mit den Heiligen, Christus mit den Heiligen zusammen kommen wird. Und dann haben sie eben erkannt, das habe ich vorhin schon mal deutlich gemacht, die sogenannten Dispensationen, Haushaltungen oder Verwaltungen, die es in der Bibel gibt. Und es ist sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, das kann ich auch nur kurz hier andeuten. Und zwar hat damals besonders auch Darby erkannt, dass Gott mit einer bestimmten Zeitepoche immer eine Verheißung gibt. Das Ende dieser Zeitepoche ist immer durch Gericht gekennzeichnet. Erstens, Gott hat den Menschen erschaffen, perfekt, vollkommen. Das Ende war, der Mensch fiel in Sünde und er musste raus aus dem Paradies. Dann kam die zweite Zeitepoche, nämlich die Zeit vor der Flut. Ich finde da die Geschlechtsregister und Gott hat wunderbar gewirkt. Ausbreitung der Menschheit, das Ende war die Flut, das Gericht. Das dritte, die Zeit Noahs bis zum Turmbau zu Babel. Auch diese Zeit war von großen Segnungen gekennzeichnet. Denken wir nur an 1. Mose 8 und 9, obwohl Noah da auch schon angefangen hat, sich zu betrinken und dann diese traurige Geschichte dort gewesen ist. Und das endet damit mit dem Turmbau, mit dem Hochmut des Menschen. Was macht Gott? Er zerstört den Turm und die Sprache. Es entstehen die vielen Sprachen. Das nächste Gerichtszeichen. Dann kommt die Zeit der Patriarchen. Zu dieser Zeit sagt uns Josua 24, waren die der Vater von Abraham Götzendiener. Tara war ein Götzendiener. Und Abraham wird herausgerufen durch den Gott der Herrlichkeit aus Ur in Chaldea. Er bekommt Söhne und das Ende ist schließlich die Gefangenschaft in Ägypten. Aber Gott holt sie aus der Gefangenschaft wieder heraus. Und er bildet ein Volk und bewahrt dieses Volk. Aber was macht dieses Volk? Es baut sich schon nach kurzer Zeit ein Kalb. Dann versagt das Priestertum unter Nadab und Abihu. Dann kommt diese schreckliche Richterzeit, wo ein Riesenversagen war. Und das Allerschlimmste hinterher bei Salomo, es kam das Versagen der Könige. Das Ende ist Gericht, die Wegführung nach Assyrien, 722, 23 und die 3 bis 4 Wegführungen nach Babylon bis von 656 bis 586. Das endet damit schließlich, oder das ist der Anfang, dass Gott sagt, jetzt werde ich die weltlichen Regierungen einsetzen. Und das liest man in Daniel 2, er setzt Nebukadnezar ein. Und das wird gehen, die weltliche Regierung, bis zu dem Augenblick, wo der Drache dem Tier aus dem Meer die Kraft gibt. Das ist auch unsere Zeit, wo wir nämlich der Obrigkeit gehorchen sollen. Aber in dieser Zeit, wo auch Israel wieder vollständig versagt, passiert wieder etwas Neues, dass nämlich Gott ein himmlisches Volk sammelt. Und das beginnt zu Pfingsten. Und das endet damit, dass der Herr Jesus sein himmlisches Volk als Haupt wegholt von dieser Erde, entrückt von dieser Erde, um dann zusammen am Ende wiederzukommen. Und dann richtet er schließlich ein weiteres Reich auf, wo alles vollkommen sein wird, also von seiner Seite aus, und wo diejenigen, die Böses tun, sofort gerichtet werden, das sogenannte Tausendjährige Reich, und das Ende wird dann schließlich sein. Es hört übrigens auch auf mit einer Revolution. Am Ende des Tausendjährigen Reiches lesen wir in Offenbarung 20, dass wieder die Menschen sich erheben werden, obwohl Satan gebunden ist und kein Mensch mehr sagen kann, Satan hat mich verführt, sondern das eigene Fleisch, was unverbesserlich ist bei uns Menschen. Das beweist das Tausendjährige Reich. Und dann kommt Feuer vom Himmel und dann kommt schließlich die Ewigkeit. Was Darby zum Beispiel ganz besonders deutlich machte, ist, dass es zwei Dinge gibt, nach den Prinzipien sollten wir leben. Das erste ist das Kreuz, das zweite ist das Kommen des Herrn. Was bedeutet das Kreuz? Das Kreuz bedeutet, ich bin getrennt A, vom Gesetz. Christus ist das Gesetz des Ende, als er dort am Kreuz hing. B, von der Welt. Die Welt ist mir gestorben und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. C, die Macht Satans ist besiegt. Durch das Kreuz, Hebräer 2, Vers 14. Das Kreuz ist der Anfang und das Ende letztlich. Aber das Zweite ist, er ist ja auferstanden und lebt und kommt wieder. Und da heißt es in 1. Johannes 3, wer diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Wenn diese beiden Dinge, so sagt er, im Leben des Christen täglich neu verwirklicht werden, wird er ein Leben der Freude, des Glücks und der Abhängigkeit vom Herrn leben. Zum Schluss nochmal eine kurze Tabelle. Die reformierte Kirche oder ob die lutherische Kirche, worin unterscheidet sie sich von den Brüdern? Erstens, wer gehört zur Kirche? Alle Gläubigen von Adam bis zum jüngsten Tag. Und die Brüderbewegung lehrt alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Was bedeuten die Prophetien und Verheißungen im Blick auf Israel? Die Reformatoren sagen, sie gehen auf die Gemeinde über und haben sinnliche Bedeutung. Die Brüder in Anführungsstrichen sagen, sie gehen buchstäblich für Israel in Erfüllung. Wie ist die Einstellung der Politik? Wir wissen vielleicht von Jean Calvin, dass der in Genf ja schon so ein kleines Reich aufgerichtet hatte. Ja. Sie dachten, dass die Welt letztlich sich sozusagen christianisieren lässt und die Kirche mehr oder weniger regieren wird durch die Obrigkeit. Die Reformatoren lehren, Gottes Wille ist die indirekte Regierung der Welt durch die Kirche. Und die Brüderbewegung lehrt, jetzt leiden Christen mit ihrem verworfenen Herrn, später im Reich herrschen sie. Was ist die Zukunft der Kirche und der Welt? Reformatoren sagen, das tausendjährige Reich besteht schon jetzt und die Kirche durchsäuert die Welt. Und wir sagen, in der Christenheit gibt es einen Verfall und Abfall. Es wird immer schlechter in der Christenheit. Es ist nicht wahr, dass alles besser wird. Das ist eine Lüge. Christus kommt wieder und richtet sein Reich auf. Wir erwarten also das Kommen des Herrn. Die Reformatoren erwarteten den jüngsten Tag des Gerichts. Wir erwarten die Entrückung der Gläubigen. So, das in kurz zusammengefasst innerhalb von einigen Minuten. Ja, wenn Fragen sind, kann man natürlich gerne fragen. Ja. Da ich ein bisschen schwerhörig bin, muss also sehr laut gesprochen werden. Wir können es auch zum Schluss machen. Ich weiß nicht, wie ihr das...
Können wir euch jetzt noch, weil dann ist das vielleicht frischer, wenn Fragen da sind, ruhig ehrlich fragen. Keine Furcht.
Du sprachst eben davon, dass Sachen besichtigt wird durch das Kreuz. Aber er wirkt ja.
Also was?
Aber er wirkt ja noch.
Ja, natürlich. Aber das Kreuz ist eben die Trennungslinie. Das Schöne ist eben, beim Kreuz sieht man auch, ein Balken geht nach oben, zeigt nach oben, der andere zur Welt. Das ist also, die Welt ist durchkreuzt sozusagen. Und wir sollen nach oben aufgerichtet sein. Christus hinkt dort, ist aber auferstanden. Ne? Und der wirkt natürlich. Ist klar, ist durch seinen Geist jetzt. Erst Korinther 1 steht, das Wort vom Kreuz ist denen Torheit, die verloren geht. Uns aber ist es Gottes Kraft. Oder in Galater 6, die zitierte ich schon still, denn von mir sei es ferner, mich zu rühmen als nur des Kreuzes, wodurch mir die Welt gekreuzet ist und ich der Welt. Das wäre eigentlich schön, wenn man immer so leben würde. Aber wir bleiben natürlich nicht beim Kreuz stehen, das ist ja leer. Er ist ja auferstanden und lebt, ja? Das ist ja das Wunderbare.
Was hieß es denn konkret für Darwin, sich vom Bösen zu trennen? Oder kommst du in deinem zweiten Vortrag darauf zu sprechen?
Ja, da sieht man es jedenfalls sehr deutlich, was er darunter versteht. Also am Anfang war es wirklich so, dass er eben natürlich böse Lehren, also die Leugnung der Gottheit des Herrn, der Menschheit des Herrn. Und es wird oft so in Biografien geschrieben, dass Darby ein ziemlich harter Mensch war. Er war sicherlich ein sehr, mal unheimlich klug auch, ja. Aber wenn man mal viele andere Dinge liest, dann sagen andere, er war sehr, sehr weich. Nur in einem Punkt war er ganz, ganz hart. Und daran sieht man seine Liebe zu dem Herrn Jesus. Er sagt, alle Lehren, die das Werk des Herrn am Kreuz und die Person des Herrn oder die Gottheit oder das Wort Gottes antasten, das, da muss man sich konsequent von trennen. Das waren seine Anfangslehren. Er war ganz weit. Beispiel. Er kam eines Tages zu Georg Müller, der gerade die Baptistengemeinde sozusagen aufgegeben hat. Und der war aber immer noch sehr eng und hat oft eben nur solche aufgenommen, die so ein bisschen auch aus der bekannten Umgebung kamen. Und dann schreibt er, hat er dem Georg Müller geschrieben, ich wünsche dir ein wenig mehr Weite des Herzens. Also so waren die am Anfang, die Brüder, ja. Ganz offen. Das ist ja auch das Seltsame. Sie haben sich gegen die Geschlossenheit der ganzen Kirchen und Freikirchen gerade gewandt und wollten eben nichts mehr sein, keine Organisation, sondern sind ein Organismus. Und wenn man das mal verstanden hat, was der Unterschied zwischen Organisation und Organismus ist, da hat man eine ganze Menge verstanden. Ich sprach jetzt mit einem Bruder, einem Gemeindeleiter. Es ging um, ja, wir haben so und so viele Mitglieder. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Das sind immer so Augenblicke, wo ich dann sage, jetzt muss ich ihn zum Nachdenken bringen. Wir haben keine. Ach, wie keine? Nee. Du meinst wahrscheinlich, sag ich, das ist, du meinst Glieder. Ja. Ja, sag ich, ist ja ein Unterschied, ob Glieder oder Mitglieder. Mitglieder gehören zu einer Organisation, Glieder gehören zu einem Körper. Und dann guckt er mich ganz groß an. Och, sagt er, sehr interessant. Ja, ich kenne nur Glieder in der Bibel. Glieder eines Leibes. Und wir sind eben keine Organisation. Das habe ich noch nie so gesehen. Siehst du, sag ich. Wir müssen immer voneinander lernen, ne, wenn wir offen sind und positiv offen sind. Das ist für manche ganz Ja, manche sagen, pingelig. Nee, das ist nicht pingelig. Das ist eine fundamental, das zu verstehen.
Du sagtest eben, wir korrigieren mich, wenn ich das falsch verstehe oder interpretiere. Es gab bis 1800, sowieso gab es keine Messe, ich glaube, Messe hast du gesagt.
Keine
Messe, wo ohne Priester und sowas. Sowas gab es bis dahin nicht, hat sie gesagt. Aber die erste Versammlung war da schon, die Ursprungsversammlung war da in Jerusalem.
Ja, also die Messe, weiß ich nicht, ob ich davor noch gebraucht habe, weiß ich nicht. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass es eben einmal eine katholische Kirche gab, die sehr groß, weit verbreitet war. Dann eben die großen reformatierten Kirchen, die lutherischen Kirchen. Ja. Dann in England die besondere anglikanische Kirche, die also katholische Elemente hatte und reformatorische. Das waren die großen Kirchen, die katholischen Kirche haben natürlich ihre Messe gefeiert.
Ja, aber die
ersten Christen.
Die ersten Christen haben doch im Tempel Salomon, haben die doch ihre Versammlung gehabt. Da gab es keinen Priester, da gab es nur in Gänsefüßchen die 12 Apostel und die ganzen Jünger. Da gab es keine Rituale, da gab es keine Regeln. Da gab es keine Priester.
Genau. Wir waren ja alle Priester. Eben. Du bist ja auch ein Priester, wenn du wolltest.
Genau. Ja, deswegen hab ich eben nicht verstanden, wo du sagtest, das gab es bis dahin nicht.
Es ging sehr schnell eben, verlor man das. Also ich weiß nicht, um 100, 120 nach Christus fing es ja schon an, dass es da dieses klerikale System gab.
Also wenn, schon sehr, wenn du die apostolischen Väter liest, dann wird dort geschrieben, also das ist schon am Anfang des Ende des ersten Jahrhunderts und im zweiten Jahrhundert, da schrieben die, dass wir den Bischof so zu achten haben wie Gott und die Presbyter wie Christus. Das heißt, da hat man schon die Unterscheidung gemacht zwischen Presbyter und Bischöfen. Bischof kommt ja von dem Wort Episkopos, bei der Episkopalkirche. Und da hat man diese Unterscheidung schon gemacht. Also schon ganz kurz nach den Aposteln. Man kann das natürlich ein bisschen verstehen. Man muss wissen, dass die ganzen Schriften des Neuen Testamentes, die 27 Schriften, die waren ja noch gar nicht da. Da kursierten vielleicht einige wenige in einer Gemeinde. Ja, vielleicht hatten manche nur einen Korintherbrief oder manche nur einen Kolosserbrief. Und da mussten natürlich Autoritäten da sein, die sagten, wo es lang geht. Und das ist eben sehr schnell so gewesen, dass man dann bestimmte Menschen, die besonders begabt waren, an die Spitze brachte.
Aus Zweckmäßigkeiten.
Ja. Und dann war es hinterher, und später wurde dann der Bischof von Rom, wurde der Papa. Und aus dem Papa kam dann Papst. Das widerspricht genau dem, was wir am Anfang gelesen haben, lasst euch nicht Vater nennen. Einer ist euer Vater, der Papa. Also die Stelle müsste eigentlich reichen, dass unser Franziskus sagt, ich nehme die Tasche und verlasse den Petersdom.
Du hast ja eben gesagt, so voller Überzeugung, Mensch, das Gleichnis mit dem Sauerteig, das ist ja war damals ganz klar, dass es der Sauerteig führt dazu, dass die ganze Welt evangelisiert wird. Aber ich könnte mich doch auch hinstellen und sagen, das ist doch passiert. Die ganze Welt ist doch mit dem Evangelium erreicht worden. Also da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen detaillierter hören, warum soll ich das aufgeben als.
Also man muss erstmal verstehen, warum die Leute das überhaupt so sehen. Also das waren ja nun keine, das waren ja auch sehr kluge Leute, ja. Auch Luther, Calvin und wie sie alle hießen. Matthäus Kapitel 13. Da heißt es in Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. So, jetzt kann man verstehen, also das Reich der Himmel, wenn man das so versteht, dass das mehr der himmlische Schöne ist, wenn das gleich einem Sauerteig ist, dann kann es nur das Göttliche, das Herrliche, das Himmlische sein. Da kann man verstehen, dass man daraus dieses Evangelium macht. Ne? Und dann heißt es hier, dass eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte. Bis es ganz durchsäuert war. So, und diese 3 Maß Mehl, das war dann sozusagen die Welt. Und diese Welt wurde eben durchsäuert. Und das war die Lehre da, des sogenannten Amelianismus. Das Problem ist nur, wenn man jetzt die ganzen Stellen über das Wort Reich der Himmel aufschlägt, wird man sehr schnell feststellen, dass das Reich der Himmel eben nicht der Himmel ist. Sondern dass das Reich der Himmel oft fast gleich zu sehen mit dem Reich Gottes, nicht immer ganz genau, das Wort kommt auch nur im Matthäus-Evangelium vor, sondern dass das der Bereich ist, wo Christus herrschen möchte, als verworfener König. Also Reich heißt eigentlich Königreich, wörtlich, ja? Wo Christus eigentlich herrschen möchte. So, und jetzt sagt er, da wo Christus herrschen möchte, in diesem Bereich, da nimmt eine Frau, und das Wort Mehl, das war Weizenmehl, der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es, sondern es war er. Das Mehl ist also etwas Positives, sieht man auch beim Speisopfer in 3. Mose 2. Und dann steht also hier, dieses Mehl war da und die Frau nahm einen Sauerteig. Und die Frau ist in vielen Stellen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, ich kann auch nicht ändern, dass es hinter die Hure Babylon ist, ja, ist auch eine Frau, ja, oder bei Isabel bei Thyatira, aber die Frau ist hier das schwächere Gefäß, das ist ein Ausdruck aus der Bibel, und sie nimmt sozusagen diesen Sauerteig und mengt ihn unter den Teig. Und dann wird er ganz durchsäuert. Und das entspricht den ganzen prophetischen Stellen der neutestamentlichen Briefe und der Offenbarung. Das wäre jetzt zu weit das gehend, wenn man das alles belegen wollte. Aber 2. Timotheus 3 bis 4, 1. Timotheus 4, 2. Petrus 2, Judasbrief, ganz eindeutig, dass am Ende es geht bergab. So, und Sauerteig ist überall sonst ein Bild des Bösen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. 1. Korinther 5, böse, moralisch Böses. Galater 5, der gleiche Ausdruck, da heißt es lehrhaft Böses. Oder fegt den alten Sauerteig aus. Oder der Sauerteig soll aus den Wohnungen ausgefegt werden beim Passa oder beim Fest der ungesäuerten Brote. Aber man muss immer erstmal verstehen, wie so Leute überhaupt auf etwas kommen. Ja? Das ist ja auch wichtig, dass man das versucht mal zu verstehen.
Das klang ja logisch erstmal.
Ja, natürlich. Ja. Gerade durch das Wort gleich.
Wir machen jetzt eine Pause, aber wir gerade angesichts dieses Themas können wir natürlich heute auch gleich nochmal